Ja, das habt ihr schön besungen, Gottes Ja zu uns. Fängt an Weihnachten an und endet an Ostern mit der Auferstehung Jesu. Weihnachten, Gottes Ja zu uns. Ich hoffe, ihr seht mir nach, dass ich am 4. Advent eine Weihnachtspredigt halte, aber es ist ja doch eine Adventspredigt. Die vorweihnachtliche Hektik hat ihren Höhepunkt erreicht. Letzte Schlachten an der Einkaufsfront werden geschlagen und die Gedanken drehen sich nur noch um das letzte Vorbereiten für das Fest. Ich war gestern Morgen einkaufen. Nicht viel, nur eine Kleinigkeit. Ich hatte also nur 2, 3 Sachen, war beim Lidl. Und vor mir war eine ältere Dame, die hat das ganze Band vollgeladen. Sie guckt mich an und fragt mich, möchten Sie vorgehen? Ich hatte nur 3 Sachen. Sag ich, nee, ich habe es nicht so eilig. Passt ganz gut. Sie guckt mich an mit solchen Augen, wie jemand in der Vorweihnachtszeit am 4. Advent, am Samstag des 4. Advents sagen kann, ich möchte nicht nach vorne. Aber ich habe dann gemerkt, sie hat begriffen, worum es mir eigentlich ging, dass ich eigentlich nur das Ganze entschleunigen wollte. Wenn man die Menschen auf den Straßen fragen würde, warum sie Weihnachten feiern, dann drehten sich wohl die meisten Antworten um Dinge wie Familie, Geschenke, Tradition. Für viele gibt es überhaupt keinen Grund. Es ist halt so. Der eigentliche, der ursprüngliche Sinn von Weihnachten, der steht nicht mehr im Mittelpunkt. Das ursprünglich christliche Fest ist irgendwie sinnentleert und zum Selbstzweck geworden. Symbole wie Hirten, Krippe und das Jesuskind geraten mehr und mehr in den Hintergrund und werden ersetzt durch Ho, 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 den Weihnachtsmann, die Eiskönigin, ganz aktuell, Rentiere natürlich, gefüllte Socken und noch viele andere Dinge. Ich habe ein bisschen im Internet recherchiert. Ich habe mir gedacht, wie bringen die Lehrer unseren Kindern eigentlich Weihnachten bei? Das ist ja ganz schwer, weil ganz viele Schüler aus einem Hintergrund kommen, der ja mit Weihnachten gar nichts mehr am Hut hat. Und ich habe 2 Lernhilfen gefunden, das sind so schöne vorbereitete Blätter mit Text und Symbolen. Und da sind jede Menge Symbole, die den Kindern irgendwie nahebringen sollen, um was denn eigentlich in dieser Zeit bei uns hier in Deutschland geht. Da habe ich all diese Dinge gefunden, Rentiere und Weihnachtsbäume und Socken und was weiß ich was alles. Aber die eigentliche Weihnachtsgeschichte, die war in diesen Arbeitsblättern nicht zu finden. Es ist doch eigentlich ganz logisch, ist die Art und Weise, wie wir Weihnachten feiern, doch nur ein Spiegel unserer Gesellschaft. So wie Weihnachten uns präsentiert wird, kann nur so sein, wie unsere Gesellschaft denkt und wie sie in ihrem Inneren fühlt. Wie sollen wir denn richtig Weihnachten feiern und in der Vielfalt der Meinungen den richtigen Weg zu diesem Weihnachtsfest finden? Keine Angst, ich habe heute Morgen nicht vor, den Kommerz um Weihnachten herum anzuprangern. Darüber wissen wir genug Bescheid. Und können das wohl auch ganz richtig einordnen. Ich möchte unseren Blick in diese Adventszeit auf etwas richten, was von essentieller, von grundlegender Bedeutung für unser persönliches Weihnachtsempfinden ist und unseren Blick, unsere Sicht auf Gottes Plan lenken will. Der heutige Predigttext ist aus 2. Korinther 1, die Verse 18 bis 22. Bei der Treue Gottes, unser Wort an euch ist nicht Ja und Nein zugleich. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern das Ja war in ihm. Denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre. Gott ist's aber, der uns festmacht und samt euch in Christus und uns gesalbt hat und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Wie komme ich zu so einem Text am vierten Advent? Ich habe mir es ganz einfach gemacht. Ich habe ins Perikopenbuch geschaut. Das sind die Texte, die in der evangelischen Kirche für einen Sonntag vorgegeben werden. Und dieser Text ist der Text für den vierten Advent. Nicht nur heute, sondern schon viele Jahre und wohl auch noch in vielen Jahren. Beim Stöbern im Internet bin ich auf viele Kommentare dazu gekommen. Also ganz hochkarätige Theologen haben gesagt, also zu diesem Text kann ich am vierten Advent keine Predigt halten. Das ist kein Text für den vierten Advent. Aber ich meine, es ist doch ein ganz guter Text für den vierten Advent. Und je mehr ich darüber nachdachte, umso mehr ist mir auch deutlich geworden, was dieser Text uns am vierten Advent sagen will. Auf den ersten Blick gar nichts Weihnachtliches, aber auf den zweiten Blick beinhaltet er doch einiges, was ihn geradezu prädestiniert für den Advent. Es geht um Ja und Nein. Es geht um Wahrhaftigkeit. Es geht um Jesus Christus und um seine Bedeutung. Es geht um Gottes Verheißungen und es geht nicht zuletzt natürlich auch um uns. Doch eins nach dem anderen. Die Situation, Paulus hat ja diesen Brief an die Korinther geschrieben, nachdem er gemerkt hat, da läuft etwas aus dem Ruder. Irgendetwas stimmt dort nicht in Korinth und ich muss denen mal ein bisschen die Leviten lesen. Und deswegen hat er den zweiten Korintherbrief mit diesen Versen angefangen. So war sie nach dem Motto, hat denn alles, was wir euch erzählt haben, als wir bei euch waren, habt ihr das alles schon vergessen? Ist das alles weg? Es ist richtig etwas, was er den Korinthern ins Gesangbuch geschrieben hat. Er weiß, wie wichtig es ist, an der Botschaft, die er ihnen verkündigt hat, festzuhalten, unverändert festzuhalten. Und er ruft sogar Gott als Zeugen für seine Wahrhaftigkeit auf. Die Botschaft von Jesus kann nicht Ja und Nein gleichzeitig sein. Für die Wahrheit des Evangeliums gibt es keine Variationen, kein Vielleicht oder ein Sowohl als auch. Was die Jünger und auch Paulus mit eigenen Augen gesehen haben, nämlich den auferstandenen Jesus, das ist eine unverrückbare Wahrheit und die Basis unseres Glaubens. Für das Erlösungswerk Gottes gibt es keine Alternative. Gott hat keinen Plan B. Er will uns Menschen mit Gott versöhnen, dafür ist er in die Welt gekommen, und ist am Kreuz gestorben und auferstanden, wie wir im Lobpreis sehr schön auch gesungen haben. Und dafür gibt es keine Alternative. Was sich wie ein roter Faden durch die Bibel zieht und seine Erfüllung in Weihnachten und Ostern findet, ist nicht eine Möglichkeit von vielen. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern das Ja war in ihm. Die Verkörperung des göttlichen Ja ist Jesus. Er ist Mensch geworden. Er kam, um Gottes Heilsplan für uns zu erfüllen. Wenn Paulus in seinen Worten das Nein so bestimmt ausschließt, meint das natürlich nicht, dass wir das Nein aus unserem Wortschatz streichen sollen. Das Ja hat seine Berechtigung und das Nein hat natürlich auch seine Berechtigung. Es kommt halt eben auf den Kontext an, in dem man es gebraucht. Wenn es aber um Gottes Plan und um Jesu Leben und Sterben geht, da gibt es nur ein Ja, da gibt es kein Nein. Jesus kam nicht vielleicht auf die Erde, er ist nicht nur vielleicht am Kreuz gestorben und die Auferstehung ist nicht nur eine von mehreren Deutungsmöglichkeiten. Das apostolische Glaubensbekenntnis ist nicht nur ein schnell dahergesagter Spruch, sondern das klare Ja zu dem, was wir glauben, oder? Ich habe es nochmal hier vorne angezeigt. Das ist das, was wir Christen sagen, woran wir glauben. Und da ist nichts in Klammer gesetzt oder kursiv, oder Version A oder Version B. Das ist das, wozu wir als Christen Ja sagen. Denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm, in Jesus, das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre. Hier geht Paulus noch weiter, indem er Jesus als den Garanten für alle Gottes Verheißungen sieht. Wenn Gott etwas verheißt, und verheißen, das heißt etwas ausdrücklich in Aussicht stellt, so definiert es zumindest der Duden, dann ist das keine leere Floskel, die uns aufbauen soll. Es wird eintreffen. Wenn Gott etwas verheißt, dann wird es eintreffen. Jesus ist der Garant dafür. Jesus ist das Ja für all das, was Gott uns zusagt. Es gibt ein Buch von Spurgeon, das heißt Kleinode göttlicher Verheißungen. Und in diesem Buch ist für jeden Tag eine Verheißung, also ein Vers, der eine Verheißung beinhaltet. Und Spurgeon hat dazu eine kleine Auslegung geschrieben. Und für den heutigen Tag ist die Verheißung aus Psalm 46, der Vers 2: Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Das ist nicht, was so balsam für unsere Seele ist, natürlich auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite ist das eine Zusage Gottes, eine Zusage Gottes. Er will uns helfen, er hilft uns aus den Nöten, die uns treffen. Und wer garantiert das? Jesus Christus. Gott ist es aber, der uns festmacht, samt euch in Christus und uns gesalbt hat, und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Der Heilige Geist ist es, der in unseren Herzen zu uns spricht und der uns zeigen will, was richtig und gut ist. Gesalbt und versiegelt. Das ist wie bei Schuhen oder einem Regenmantel, von dem das Wasser abperlt, solange die Versiegelung noch intakt ist. Kennt ihr vielleicht so ein Spray, was man hat, ne? Bevor man rausgeht, wenn es geregnet hat, kann man damit den Schirm oder auch die Schuhe einsprühen und dann perlt das Wasser wunderschön ab. Aber das geht natürlich nur, solange diese Versiegelung intakt ist. Wenn die Versiegelung nachlässt, dann dringt Wasser ein und der Schutz ist dahin. Dein Ja zu Jesus, dein Hören auf den Heiligen Geist, hält deine persönliche Versiegelung intakt. Für mich ist Weihnachten das Ja Gottes zu uns Menschen. Mit der Menschwerdung Jesu ist Gottes Plan für uns sichtbar und nachvollziehbar geworden. Die Zeit vorher, bevor Jesus auf die Erde kam, war ein Advent des Wartens. Es war ein Advent des Wartens und der Hoffnung. Für die Juden ist das heute noch so. Sie warten und hoffen noch heute auf das Kommen des Messias. Und es war eine wirklich dunkle und schwere Zeit, durch die das Volk Israel gehen musste. Ich habe mal so ein bisschen in der Bibel geschaut. Es ist irgendwie wie so eine Lücke von mehreren hundert Jahren, von denen uns die Bibel überhaupt gar nichts berichtet. Und das Ganze findet wieder Licht durch die Geschehnisse an Weihnachten, als Jesus in die Welt kommt. Für uns Christen ist Christus, der Retter, gekommen. Er hat unsere Schuld aufs Kreuz getragen und er hat uns mit Gott versöhnt. Und doch leben auch wir in einem Advent. Die Juden lebten und leben noch heute in einer, in einer Zeit der Erwartung und des Hoffens. Aber wir leben heute auch in einem Advent. Wir feiern ihn ja auch jedes Jahr, die 4 Wochen vor Weihnachten als Advent. Aber es ist bei uns mehr. Es ist nicht nur ein Advent des Wartens und des Hoffens. Unser Advent ist ein Advent des Wissens. Wir wissen, dass Gott seinen Plan realisiert hat. Wir wissen, dass Jesus gekommen ist. Wir wissen, der Messias, der Erretter, der Heiland ist da. Was für eine Gnade, was für ein Vorsprung, den wir haben, was für eine Gnade zu wissen, dass Gottes Plan funktioniert. Wir wissen, dass Jesus, der Messias, gekommen ist, um uns zu erretten. Durch unser Ja zu ihm sind wir Wissende geworden und der Heilige Geist will dieses Wissen in uns schützen und bewahren. Wie ist es um deine Versiegelung, wie ist es um deinen Schutz bestellt? Dringt das Wasser des Zweifels in deine Schutzschicht ein? Der Heilige Geist ist vielleicht moderner oder zeitgemäßer ausgedrückt wie ein Virenschutz oder eine Firewall für unser geistliches Dateisystem. Es bedarf aber immer wieder eines Updates von oben. Wie beim Computer muss ein Virenschutz immer aktuell sein. Denn der Feind erfindet immer wieder neue Möglichkeiten, um den Schutz zu umgehen. Ein Computer kennt nur 2 Werte. Der Computer ist dumm, der kann eigentlich nur zwischen 0 und 1 unterscheiden. 0 und 1, ein und aus, ja und nein. So einfach ist das Ganze. Für einen Echtzeitschutz, der also immer up-to-date ist, der immer aktuell ist, musst du ein Ja senden. Du musst nach oben ein Ja senden und dann kriegst du auch ein Ja zurück und du wirst immer mit dem Heiligen Geist versiegelt sein. Doch das Wissen ist nur eine Seite der Medaille. Auch unser Advent ist ein Advent des Wartens und der Hoffnung. Wir wissen um Weihnachten, wir wissen um Ostern, wir wissen, dass Gottes Zusagen Realität sind und doch hoffen und warten auch wir. Worauf warten wir? Wir hoffen, dass Gottes Verheißungen in Gänze erfüllt werden, dass er wiederkommt. Das ist das, was zumindest in meinem Herzen so eine tief sitzende Hoffnung ist, dass all das, woran ich glaube, dass es nicht vergebens ist, sondern dass das Realität wird, dass er wiederkommt. Also eine ganz ähnliche Situation wie Korinth, nur dass wir schon ein klein bisschen länger hinwarten. Bei den Korinthern hat es nicht lange gehalten. Die Kreuzigung war vielleicht 30, 40 Jahre, 50 Jahre her. Und bei uns ist es ja mittlerweile schon fast 2000 Jahre. Ne? Auf dem Fundament des Wissens dürfen wir hoffen und warten, dass Jesus wiederkommt. Was dieses Warten bedeuten kann, verdeutlicht sehr gut ein Ausschnitt aus dem geistlichen Wort unserer Zeitung von letzter Woche. Wir haben ja in unserer Weinheimer Zeitung immer da, wo die kirchlichen Nachrichten sind, so ein kleiner Randstreifen, das geistliche Wort. Und am letzten, also nicht gestern, sondern gestern vor einer Woche, war das Ganze überschrieben, die Kunst des Wartens. Ich lese es immer sehr gern und freue mich auch schon drauf auf die Tageszeitung. Aber ich muss sagen, da müsste nicht immer geistliches Wort drüber stehen. Es ist nicht immer unbedingt ein geistliches Wort. Aber das war wirklich eins, was mich sehr getroffen hat. Ist von einer Justizrätin Margit Fleckenstein, Synodalpräsidentin außer Dienst. Also eine ältere Dame, die bestimmt sehr viel Lebenserfahrung hat. Und sie schreibt: In einem der letzten Jahre las ich in meinem Adventskalender den Vorschlag, sich in dieser Zeit vor ein großes, vielstöckiges Wohnhaus zu stellen und zu warten, bis 11 Fenster erleuchtet sind. Stellt euch vor, ihr stellt euch vor ein Haus, vor ein großes Haus und ihr sollt warten, bis 11 Fenster erleuchtet sind. Mit diesem Vorschlag konnte ich gar nichts anfangen. Um zu begreifen, was Warten bedeuten kann oder zu erfahren, wie die Zeit langsam vergeht, kann ich mich auch zu Hause auf meinen Sessel setzen und beschließen, eine Zeit lang gar nichts zu tun. Das Kalenderblatt hat mich aber nicht losgelassen. Ich habe es seither im Hinterkopf und mit mir herumgetragen. Und dann habe ich den Vorschlag auf dem Adventskalenderblatt begriffen. Wenn ich in meinem Sessel die Erfahrung des Wartens machen will, bestimme ich für mich, wie lange ich warten will. Wenn ich mich aber vor ein fremdes Haus stelle, weiß ich nicht, wie lange ich warten muss, bis 11 Fenster erleuchtet sind. Es kann sehr schnell gehen, es kann aber auch sehr lange dauern. Und vielleicht werden an einem Abend weniger als 11 Fenster erleuchtet. Ich habe euch mal so ein Bild von so einem Hochhaus gebracht. Es sind einige Fenster erleuchtet, habe leider kein Bild mit 11 Fenstern gefunden, aber ich denke, das kann uns die Situation doch ein bisschen illustrieren. Die Kunst ist, auf das uns unverbrüchlich zugesagte Wunder Gottes zu warten, ohne zu wissen, wie lange es noch dauert. Die Vollendung des Gottesreichs, der neue Himmel und die neue Erde, die Welt ohne Leid, wo Gewalttat und Elend besiegt sind, werden kommen. Doch niemand von uns kann nach 2000 Jahren Wartezeit sagen, ob erst ein Fenster erleuchtet ist oder ob es schon 10 Fenster sind und nur noch ein weiteres erleuchtet sein muss. Um dies gegen alle Gottvergessenheit in dieser Zeit auszuhalten, also stark genug zu sein, weiter voller Vertrauen zu warten, braucht es ein festes Herz. Der Adventskalender lässt uns begreifen, dass unsere Zeit voranschreitet, einem guten Ziel entgegen, zu dem sich die letzte Tür dann von selbst öffnet. Weihnachten, Gottes Ja zu uns. Aber es setzt voraus, dass auch du zu ihm Ja sagst. Amen.